Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Henrik von Goodbrands. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, Henrik. Herzlich willkommen in Köln. Du bist eigentlich auf der Durchreise, ne?
Ich bin auf der Durchreise, genau. Normalerweise aus Hamburg und unser Office ist eben in Mannheim. Da fährt man viel, Deutsche Bahn, und darf alles mitmachen.
Und dann kurzer Zwischenstopp heute, um einen Podcast aufzunehmen.
Kurzer Zwischenstopp in Köln, genau.
Wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Wir haben heute einen extrem spannenden Gast hier, weil wir heute mit dir das erste Mal so ein bisschen das Thema Venture Capital und Investment reingehen können. Mhm. Bevor wir vielleicht so ein bisschen erstmal so deinen Weg so ein bisschen skizzieren und auch wo du jetzt gerade tätig bist, stell dich auch vielleicht einfach mal kurz basic selber vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Und vielleicht können wir noch kurz sagen, woher wir uns alle kennen.
Genau, ja. Henrik, ich bin 28 Jahre, Vice President bei Goodbrands. Mein Job ist es, im Endeffekt coole Startups zu finden, da rein zu investieren, sie zu begleiten, aufzubauen mit den Gründern gemeinsam und da eine coole Company draus zu bauen, die man dann letztendlich auch cool exiten kann. Ich bin vom Hintergrund her eigentlich Wirtschaftsingenieur, habe verschiedenste Stationen durchlaufen, da sprechen wir bestimmt gleich nochmal näher zu, und viel unterwegs erfahren. Und jetzt Anfang 2023 war es, glaube ich, letztes Marvin Jahr, ja, kennengelernt bei einer unserer Beteiligungen. Das war B-Drop. Da haben wir zusammen A-B-Testing gemacht für, ich glaube, 3 Monate.
Ja.
Genau. Und da auch gute Erfolge mit erzielt, coole Features eingebaut, die immer noch auf der Website gut präsent sind.
Ja, stark. Viele Leute stellen sich das Thema wahrscheinlich irgendwie sehr komplex vor. Das ist, glaube ich, nicht für jeden ganz greifbar, was es genauso in der Realität ist. Deswegen freut uns das auf jeden Fall, dass das heute geklappt hat. Kann man zu Goodbrands vielleicht irgendwie, also versuchen beispielsweise, wenn wir Brands hier haben, immer so vielleicht so ein paar Umsatzzahlen rauszulocken, irgendwie so irgendwelche Stats, damit man halt irgendwie so ein bisschen einordnen kann, wo die Firma so steht. Kannst du vielleicht irgendwie grob kurz skizzieren, wie groß ihr seid, vielleicht so an Volumen, genau, an Transaktionen oder sowas, und ja, vielleicht welche oder wie viele Ventures ihr gerade betreut?
Genau, also wir haben 20 Beteiligungen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir regelmäßig da im Austausch sind. Das schwankt natürlich immer hin und wieder, weil wir auch hier mal ein Exit machen, hier mal ein neues Investment. Aktuell eben 20 Startups, roundabout, jetzt sag mal grob 50 Millionen Umsatz overall. Aber auch das ist natürlich eine sehr schwankende Zahl, wenn du gerade ein Startup einen Exit machst, die den größten Teil des Umsatzes gemacht haben. Das ist ja meistens so. Du hast immer so eine Power-Law-Verteilung, dass du 80% insgesamt von dem Portfoliowert gerade bei so 20% der Startups zusammengefasst hast.
Und kannst du ein paar Namen nennen? Also wir haben jetzt schon B-Drop gehört, Bitterliebe.
B-Drop haben wir zusammengearbeitet, Bitterliebe
ist
ein Exit-Case von uns gewesen, genau, den haben wir geexitet. Und jetzt aktuell arbeite ich eben noch mit zum Beispiel United Screensfield zusammen. Die machen etwas, was nicht unbedingt im E-Commerce-Bereich ist, 3D-Bildschirme, ohne dass du irgendwie eine Brille brauchst. Kyoto ist jetzt gerade noch ein spannender Case, die gerade durchstarten. Und Melon Noir wäre zum Beispiel auch ein Case, mit dem ich eng zusammenarbeite.
Das ist ja lustigerweise, glaube ich, ein Case aus der Höhle der Löwen beispielsweise. Da sprechen wir später vielleicht nochmal kurz einen kleinen Touchpoint drüber. Sehr, sehr spannend. Lass uns vielleicht ein bisschen auch so in deine Geschichte reingehen. Du bist ja jetzt erst 28 und irgendwie jetzt Vice President bei, vor allem im D2C-Space, nicht ganz unbekannten Venture Capitalist. Das ist halt jetzt auch schon eine, sage ich jetzt mal, besondere Leistung. Also das kann, glaube ich, jetzt nicht jeder sagen, wenn ich das vielleicht mit meinen Freunden aus der Schule vergleiche, die irgendwie vielleicht auch irgendwie 28 oder sowas sind. Das ist schon beeindruckend, da irgendwie mit 28 zu stehen. Also das zeigt zu sagen auf jeden Fall, was du kannst. Wie hat das bei dir vielleicht so angefangen? Was waren so die ersten Touchpoints? Also du warst am Ende ja auch erst noch selbstständig als Berater tätig. Was war so vielleicht so der erste Touchpoint bei dir so nach der Uni, wo du gesagt hast, so ey, so M&A, Transaktion, D2C finde ich irgendwie so mega spannend. Was war das?
Ja, erstmal danke. Also ja, fand ich einfach immer, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und jetzt, bevor ich eben bei Goodbrands angefangen habe, habe ich eine Gründungsberatung an der Hochschule aufgebaut. Das sind diese klassischen Exist-Programme. Wir waren ein Team von 4 Leuten, haben eben nochmal 2 Professoren gehabt, die selber gegründet haben, also Entrepreneure, die Professoren geworden sind, und haben mit denen eng zusammengearbeitet, uns deren Erfahrungen, Schatz auch so ein bisschen geschnappt. Was haben die alles so mitgenommen und eine Gründungsberatung aufgebaut, dass wir mit 50 Startups, die wir da im Jahr betreut haben, so eine Beratungsstelle aufgebaut haben, die zentraler Anlaufspunkt war für eigentlich jeden, der mit dem ganzen Thema in Berührung kommen wollen. Da hatten wir ein Startup, die haben eine erste Idee. So, die haben eine Idee, wie könnte man denn tolle neue Finanzplattformen bauen. Dann gab es ein Startup E-Commerce, die haben Wallboxen verkauft und spontan mal im ersten Monat 80.000 Euro umgesetzt und sind dann gekommen und so, ey, ja scheiße, was sollen wir jetzt eigentlich mit dieser Idee machen? Mhm. Also da waren die auch nicht so ganz klar. Und so ganz viele unterschiedliche Eindrücke mit den unterschiedlichsten Phasen und das war total aufregend, weil du so ganz viele ja, neue Geschichten hattest. Und das habe ich sehr gerne gemacht, 2 Jahre lang in diesem hochenergetischen Bereich mhm. unterwegs gewesen. Ich bin da hingekommen aus der M&A-Beratung und das ist das, was du eben angesprochen hast, was ich auch noch freiberuflich selber gemacht habe. Ich habe bei einer kleinen Hamburger Boutique angefangen, M&A zu machen. Klassische Tiefbauunternehmen, Maschinenbau, auch mal hier und da ein Personaldienstleister, also klassische Unternehmen, die eher nicht hoch innovativ sind, sondern in einem klaren Bereich. In diesem Small-Cap-Bereich nennt man das. Das ist, wenn der Unternehmenswert zwischen 5 und 35 oder 50 Millionen ist, da hast du dann sehr klare Prozesse. Das ist immer im M&A ein sehr klar abgesteckter Prozess. Anders als meistens bei den Ventures, wo du immer sehr, sehr flexibel auf viele Dinge reagieren musst. Und da bin ich eben dann rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte doch was mit ein bisschen mehr Energie machen, ein bisschen mehr.
Was meinst du genau, wenn du über Energie sprichst? Was macht das für dich aus? Das ist ja ein besonderer Punkt.
Das ist eben dieses, du hast immer wieder was Spannendes. Du hast die Gründer, die, ich finde, ein Gründer, den macht es aus, dass er für diese Idee brennt und dass er da wirklich Tag und Nacht drüber brennt und die ganze Zeit mit irgendwas kommt, hier, lass uns dies machen, lass uns das machen, lass uns beispielsweise nochmal den nächsten Marketingkanal angehen, wo wir nochmal ein neues Produkt rausbringen. So, das ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch du hast ein paar mehr Ausschläge aus dem Standardprozess raus und man kann sich in mehr Themen einarbeiten. So, also ich greife jetzt wieder ein bisschen vorweg, was ich bei Goodbrands mache. Da bin ich eben sehr flexibel dabei, die Startups in unterschiedlichsten Bereichen zu betreuen und auch zu unterstützen. Ich habe mich in der Zeit jetzt in so viele verschiedene Problemstellungen eingearbeitet, weil hier mal der eine Produzent irgendwie ein Problem war. Wie können wir jetzt die Produktion plötzlich neu aufstellen und überlegen, wie haben wir jetzt in 2, 3 Monaten alle Produkte durchgehend immer auf Lager mit am besten 6 Monaten Puffer, wo 3 Monate Puffer im Lager, 3 Monate Puffer in Produktion. Und dann musste ich plötzlich da komplett reinarbeiten. Du kennst die Produkte oberflächlich aus dem Reporting, was immer mal kam. Und dann springst du plötzlich rein, setzt dich mit dem Gründer hin und arbeitest wirklich alles auf. Das ist sehr schnell bei einem Startup und bei einem größeren Corporate ist es eher nicht ganz so schnell, das ist immer ein bisschen träger.
Wie bist du denn erstmal dann zu Goodbrands gekommen? Also wie kam da so ein bisschen der Kontakt her? Also ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie im Venture Capital Bereich oder sowas dann irgendwie, also ist jetzt nicht wie, als würde ich irgendwie zu Aldi oder zu Lidl gehen oder sowas.
Nee, das ist
wo richtig. Irgendwie hunderttausende Jobs irgendwie im Einzelhandel vorhanden sind. Ich habe mich selber mal nach dem Abi, nach dem Studium eigentlich mit einem guten Schnitt und auch schon mal ein Startup gegründet und sowas beim Venture Capitalist beworben für ein unbezahltes Praktikum und ich wurde nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Also zu sagen, der Weg da rein ist schwer, ja, verdammt schwer. Muss man sagen.
Versteht er wahrscheinlich erst
nach dem Gespräch mit mir.
Nein, das glaube ich nicht. Aber
wie kam das so? Also es ist halt einfach voll die spannende, schwierige Nische reinzukommen. Also es ist ja M&A allgemein, M&A irgendwie Investment Banking und VC sind wahrscheinlich so die 3 hottest Takes in der Wirtschaft. So.
Also nachdem ich dann eben bei der Boutique war, bin ich da rausgegangen, um an der Hochschule dieses Gründungszentrum aufzubauen. Auch mit der Idee noch nebenbei zu promovieren, die habe ich dann verworfen, nachdem ich meine Paper Proposals geschrieben habe und gesehen habe, dass ich da dann 5 Jahre lang sehr lange dran schreiben dürfte. und mein ehemaliger Chef hat mich eben gebeten, ob ich noch freiberuflich für ihn aktiv sein kann. Und dann habe ich darüber gearbeitet, aus dem Netzwerk noch den einen oder anderen Deal noch dazu gekriegt, dass ich dann selber meine eigenen M&A-Projekte gemacht habe. Und
das war dann aber weiterhin mehr auf Basis von dieser, sagen wir, so infrastrukturelleren Sachen, also so Tiefbauunternehmen oder?
Das war dann Fulfillment-Dienstleister, habe ich da viel gemacht. Mhm. Und auch über noch eine befreundete M&A-Agentur noch ein Startup zusammen für ein was war das, eine Finanzierungsrunde über 5 Millionen vorbereitet. Aber da
haben wir... kennt's nicht.
wie alt warst du da, wollte ich gerade? Also,
so das war vor 2 Jahren.
Ja, okay. Ich hätte jetzt so 24 geschätzt oder so?
Vor 3 Jahren war es.
Ja, dann war es mit 25 so eine 5 Millionen Finanzierungsrunde mit abgewickelt. Klingt auch schon ein bisschen verrückt.
Ja, das war halt in der Bereich, in dem ich da aktiv war.
Ja.
Und es ist viel das Netzwerk, was da kommt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt mich verändern. Ich wollte an der Uni das nicht mehr machen, weil mir dann doch die Ergebnisse hinten raus gefehlt haben. Weil zum einen hast du natürlich die Startups und die ganzen Ideen und überhaupt, aber du musst auch am Ball bleiben, du musst da dranbleiben und die ganze deine Zeit investieren. Da habe ich mich eben umgeguckt im Markt, was gibt es für Brands, die da gut sind. Ich komme, also die Gründungsberatung habe ich an der FAW aufgebaut. Das ist eine E-Commerce-lastige oder eigentlich eine IT-Hochschule, aber die eben auch E-Commerce als Studiengang hat und da sich auch einen Namen für gemacht hat. Und da hat der Vater Fit zu Good Brands schon da, weil ich eben auch eben viele D2C-Startups dabei hatte, eng mit den Professoren aus dem Bereich zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich mal einfach mit Marc das Gespräch gesucht und Marc, eben der Vorstand von der Good Brands AG, da haben wir dann den ersten Call gemacht, den zweiten Call gemacht, nochmal einen dritten Call gemacht, einfach um viel mehr füreinander zu verstehen. Haben uns dann in Hamburg getroffen, ist Marc dann hier hochgeflogen, haben wir uns zusammengesetzt zum Mittag und haben entschieden, wir wollen mal zusammenarbeiten. Haben zuerst einen Beratungsvertrag gemacht, haben bisschen auf einer gewissen Ebene quasi so eine Probezeit vor der Probezeit gemacht.
Probezeit auf Rechnung.
Probezeit auf Rechnung, so kann man sagen, das ist auch schön. Aber haben zusammengearbeitet, ich habe mich um das Beteiligungscontrolling gekümmert. Ich selber habe eben doch so einen
analytischen
IT-affinen Hintergrund. Ja. Arbeite super gern mit solchen No-Code-Tools und wir haben vorher nochmal über AI gesprochen. Also ich bin irgendwie so in allen Tools irgendwo drin mit meinen Fingern und gucke mir das alles an. Und dementsprechend hat das ganz gut gepasst. Da habe ich eben das Beteiligungscontrolling aufgebaut, was jetzt auch so mit meinem Steckenpferd ist, was ich eben auch mit als Teil meiner täglichen Arbeit habe, wo ich eben reingucke.
Aber wo unterscheidet sich, also okay, aber was ist dann sozusagen die Unterscheidung jetzt beispielsweise als, was macht dann sozusagen ein Vice President bei einem VC dann nochmal anders? Also sozusagen, okay, du hast mit dem Beteiligungscontrolling angefangen, was kann man sich darunter vorstellen?
Letztendlich haben wir uns die Startups aufgeteilt, wir sind ja insgesamt zu viert. Wir haben die beiden Vorstände, Marc und Matthias, und wir haben Diana und mich, die als Investmentmanager eingestiegen sind und jetzt eben als die Leute da mit dabei sind, die auch die Startups übernehmen, ursprünglich Marc und Matthias, vielleicht so ein bisschen zur Historie von Good Brands. Die haben sich irgendwann kennengelernt in dem Marc, der den krassen Hintergrund im VC-Game hat und da derjenige ist, der das durchgehend gemacht hat, immer da drin gewesen ist. Der hat in eine Beteiligung von, oder in eine Gründung von Matthias investiert. Und Matthias, eben der Seriengründer, den hat eben neue Investoren gesucht, haben sich auf einer Gesellschafterversammlung getroffen, saßen nebeneinander am Tisch im Endeffekt und haben dann gesagt, oh, du kommst aus Mannheim? Ja, ich komme auch aus Mannheim. Na gut, dann lass uns doch da mal essen gehen. So. Und haben dann angefangen, sich eben gut zu verstehen, haben gemerkt, okay, das klickt auf einer gewissen Ebene, haben 1-2 Business Angel Investments zusammen gemacht und dann sind sie an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, jetzt lass uns das Ganze mal professionell machen, lass uns mal richtig machen. Und dann haben sie 2016 eben die Grundbands gegründet und seitdem mehrere Investments gemacht in unterschiedlichste Bereiche. Und denn irgendwann, auch da sind sie wieder an den Punkt gekommen, das war dann eben in 2021, dass sie irgendwann gefragt haben, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt haben wir ein paar Beteiligungen, jetzt wird es langsam mehr und dementsprechend müssen wir eigentlich das Team vergrößern. Und dann haben sie eben uns beide recruited und jetzt geht es so Stück für Stück eben weiter, dass wir sagen, wir wollen jetzt dieses Jahr auch aggressiver investieren, mehr Beteiligungen aufnehmen, weil wir eben jetzt uns die Beteiligung relativ 1-1 aufgeteilt haben. Das heißt, aus den Beteiligungen gibt es immer so...
Also jeder owns so ein bisschen, so ein paar Beteiligungen.
Genau, gibt es immer so 4-5, die man wirklich, mit denen man quasi alleine arbeitet. Und dann gibt es immer so 2-3 Überschneidungen, wo ich denn beispielsweise bei einem IT-Thema, bei einer Beteiligung von Diana mit dazukomme oder ja. Diana mir bei einer Recruiting-Geschichte bei einem Startup aus meinem Portfolio hilft. Also da arbeiten wir uns quasi gegenseitig so zu, wie es notwendig ist, wie es erforderlich ist. Aber jeder hat auch seine Beteiligung, um die er sich vorrangig selbst kümmert.
Aber was heißt das sozusagen genau aus der Praxis? Also ich glaube, für viele ist es einfach irgendwie ein Tausch von Equity gegen Geld, wenn man drüber nachdenkt. Und ich glaube, viele sehen vielleicht nicht so die langfristige Hilfe, die man vielleicht von einem guten VC als Brand bekommen kann. Was heißt das vielleicht erstmal dann, um das erstmal so grundlegend zu verstehen, wie sieht eure Arbeit an sich erstmal aus? Also es gibt ja, also das Thema ist ja auch irgendwie einfach durch so Sachen wie Höhle der Löwen oder so, ist einfach extrem auch in die breite Masse gekommen. Aber ich glaube sozusagen, das genaue Verständnis, was danach passiert, das ist vielleicht nicht so ganz gegeben. Was sind vielleicht so die wichtigsten Bausteine, die ihr halt sozusagen dann neben natürlich Kapital, was ihr den Unternehmen zur Verfügung stellt, irgendwie mit abdeckt? Wie kann man sich das so ungefähr vorstellen? Weil das ist irgendwie, glaube ich, so eine
recht... Also, was du also als Standardfall im Investment hast, ist ja wirklich dieses, du gibst Geld... gibst du auch 100.000 rein und kriegst dafür deine Anteile und dann siehst du dich einmal im Quartal zum Reporting. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten, logischerweise. Mhm. Wir sagen, du musst aktiv an deinen Beteiligungen dran sein, weil das einzige Ziel, was wir haben und was die Gründer haben, ist irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Das ist der gemeinsame Nenner quasi. Und wir versuchen alles in unserer Macht stehend dafür zu tun, dass das auch wirklich dazu kommt. Das heißt, wenn mich jetzt ein Gründer anruft und sagt, ey, ich habe hier ein Problem, XYZ, was jetzt sehr operativ sein kann oder meistens auch sehr operativ ist, dann gehe ich eben mit ihm sofort in die Zahlen rein, im Detail, guck mir das an, wie setzt sich beispielsweise dein Working Capital zusammen, wie finanzierst du gerade deine Waren, wie finanzierst du alle anderen Forderungen, die sich so irgendwie bei dir aufstauen, welche Verbindlichkeiten, welche Forderungen hast du gerade offen, und wo ist eigentlich gerade dein ganzes Geld gebunden letztendlich? Und wie kommen wir jetzt von dem Status ist auf den Status soll, dass wir sagen, was sind jetzt die wichtigen Maßnahmen, die du treffen musst? Wie müssen wir mit den Produzenten verhandeln? Dass wir auch mit unterstützen. Also ich zum Beispiel gehe im Detail mit den Gründern rein und sage, das sind die paar Punkte, die sind jetzt wichtig. Beispielsweise, wir müssen jetzt den Produzent unbedingt runterkriegen auf, keine Ahnung, 30 Tage Zahlungsziel, weil das massiv deine Möglichkeit, mit dem Cash zu arbeiten, reduziert. Oder wir müssen nochmal 2-3% günstiger werden im Produkt. Wie kriegen wir das hin? Dann gehen wir eben mit den Produzenten auch da in den Austausch und versuchen gemeinsam da zu einem Ergebnis zu kommen. Weil ich letztendlich als Investor natürlich bei dem Partner nochmal anders auftreten kann, ja, als es der Gründer vielleicht auch tut.
Man kann das ja auch als ein Beispiel von uns quasi einfach nochmal verdeutlichen. Da saßt du ja auch direkt in den Calls mit drin und hast gesagt, okay, ich will verstehen, wie das sozusagen abläuft mit AB-Test. Was macht ihr dann genau? Was kostet das Ganze? Wie lange ist die Vertragslaufzeit und sowas? Das ist zwar ja vielleicht von einer Person, die jetzt einfach nur Geld gibt und dann sagt, ja, macht ihr mal, gar nicht gewohnt. Ne? Wenn dann Flo ankommt und sagt, hier, wir haben noch den Henrik mit dabei, von unserer Investorenseite quasi, dann ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Standing sozusagen.
Ist ein schönes Beispiel, weil das letztendlich auch der Punkt ist, was du nicht mitgekriegt hast, was denn am Ende passiert ist. Ich habe mich natürlich auch mit Florian ausgetauscht über die Hypothesen, über wie müssen wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle gucken, ist das jetzt genau das, was wir brauchen oder müssen wir nochmal eine Schleife drehen? Da bist du als Gründer vielleicht auch, wenn du alleine mit deinen Dienstleistern, ob es jetzt irgendwie im IT-Bereich ist, ob es in der Produktion ist, im Fulfillment, also du hast ja sehr viele Partner, mit denen du normalerweise zusammenarbeitest und du brauchst einfach manchmal auch noch einen Sparringspartner. Und bei Flo ist jetzt natürlich der Vorteil, er hat die Bi. Das heißt, er hat schon stallmäßig eine Mitgründerin, die ihm da auch Feedback geben kann. Wenn du aber Einzelgründer bist, dann ist es natürlich besonders schwer, weil du irgendwie jeden Gedanken mit dir selbst ausmachen musst und du auch wirklich über vieles nochmal länger nachdenken musst. Du verlierst Zeit und letztendlich kannst du in der Zeit die Firma besser aufbauen, wenn du da jemanden hast, der dir sagt, ich habe es bei 5 anderen Firmen gesehen, da funktioniert es so, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Lass uns doch bitte gleich das machen, was gut funktioniert.
Ja.
Wir drücken das aber natürlich nicht durch. Also wenn wir mit den Gründern sprechen, dann hat das schon immer den Charakter, das ist unsere Empfehlung, das ist unsere Erfahrung und du kannst davon profitieren und wir sagen es dir gerne einmal, wir erzählen es dir im Detail, wie es funktioniert, aber wir zwingen dich jetzt nicht unbedingt du musst mit dieser Software zusammenarbeiten, weil die viel besser funktioniert. Oder du musst diesen Produzenten nehmen, weil wir kennen den besonders gut und sind mit dem Geschäftsführer da befreundet. Also das ist da denn die Grenze, die irgendwann gezogen wird.
Wie sieht das denn in der tagesaktuellen Zusammenarbeit aus? Habt ihr dann einen Slack-Channel mit denen oder habt ihr wöchentlich irgendwie feste Meetings, wo ihr die ganzen Sachen nochmal bespricht? Wie bist du dann quasi erreichbar für deine Brands sozusagen?
Also grundsätzlich ist WhatsApp ein wichtiger Kanal, irgendwie dieser schnelle Ping-Pong-Austausch, wenn man mal hier eine Frage hat. Wir haben jetzt tatsächlich einen Snack-Channel, wo du es gerade gesagt hast. Den haben wir aber erst kürzlich aufgemacht, weil wir jetzt gesagt haben, wir teilen Informationen per E-Mail. Das ist natürlich so eine Sache, wenn wir irgendwie eine coole Marktzusammenfassung kriegen, wenn wir ein paar Insights haben, wo wir sagen, die können allen weiterhelfen, dann kommen die normalerweise per E-Mail irgendwie alle in den Verteiler rein. Und die gehen in der täglichen Flut von E-Mails unter. Ich glaube, so als Shopbetreiber hast du genügend E-Mails, dass irgendwie so ein Report halt untergeht. Und da haben wir gesagt, so, dann machen wir einen Slack-Channel, da haben wir alles quasi zusammengefasst, alle Informationen, die wir allen so weitergeben wollen. Das ist aber ja die One-to-Many-Kommunikation bei dem Ganzen.
Ja.
Und insbesondere wichtig ist dieses 1:1. Das heißt, es ist viel spontaner Austausch. Also, keine Ahnung, am Montag kriege ich eine Nachricht von Julian, dass er mir sagt, hier, jetzt, ich muss mich mal hier und da darüber mit dir austauschen. Entweder haben wir direkt am Montag schon einen Termin oder wir setzen uns am Dienstagmorgen zusammen, besprechen im Detail, was sind jetzt die paar Punkte, die daraus resultieren, was ist jetzt gerade dein klares Problem, so der Produzent funktioniert nicht, kriegst keine Produkte, was können wir machen, wie können wir die beschleunigen, was sind Ideen, die wir vielleicht auch gemeinsam entwickeln, so kann man vielleicht die Rohstoffe kaufen, weil wenn der Produzent irgendwie gewisse Rohstoffe nicht rankriegt, vielleicht haben wir einen besseren Zugang. Das ist immer so, viele haben ja individuelle Rezepturen, da hast du dann nochmal eigene Rohstoffe, wo du vielleicht nochmal einen anderen Draht zu den Rohstoffhändlern hast. Und machen eben einen Plan, was sind die Top-Punkte, die wir jetzt angehen müssen, wo kann ich unterstützen, denn vielleicht bei dem einen oder anderen kann ich nochmal eine Mail hinterher schreiben mit der Signatur, eben als Investor bei der Company ist einfach ein anderes Standing, weil du plötzlich da 20 Portfolio-Companies im Hintergrund stehen hast, wo du sagst, die könnten prinzipiell alle Kunden werden, wenn ich jetzt da die gute Beziehung aufbaue und vielleicht nochmal schnell reagiere, dann ist das ein gutes Standing. Und dann üben wir gemeinsam diesen paar Punkte aus, wo wir gesagt haben, die brauchen wir jetzt und kommen letztendlich zu dem Ergebnis, dass irgendwas, zum Beispiel eben, dass die Produkte geliefert werden, besser funktioniert.
Und, achso, sag du gerne?
Jetzt ist es ja, mach du gerne.
Ja, okay, dann nur vielleicht die Frage, also wir haben jetzt so quasi verstanden, ihr seid sehr, sehr aktiv an den Brands dran und arbeitet halt auch wirklich dann mit daran, dass sie erfolgreich werden. Wenn wir jetzt trotzdem nochmal über das Thema Geld so ein bisschen sprechen, habt ihr so eine typische Ticketgröße, die ihr investiert in die verschiedenen Unternehmen dann?
Ist, glaube ich, in Kombination ganz interessant. Ihr macht ja so nur Seed und Pre-Seed. Vielleicht dann auch einfach da noch ein bisschen zur Einordnung, ist, glaube ich, auch ein... Vielleicht weiß nicht jeder, was es ist.
Ist auch nicht so ganz einfach, weil es überall ein klein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird. Grundsätzlich ist die klassische Abfolge, du hast eine Pre-Seed-Runde, dann eine Seed-Runde, die Series A, B, C, D. So, und die Höhen der Runden variieren natürlich jedes Mal wieder. Es gibt Startups, die raisen auf eine 500.000 Euro Seed-Runde und es gibt Companies, die raisen auf eine 3 Millionen Seed-Runde. Da hast du sehr große Unterschiede, bedeutet aber, du nimmst entweder halt so 500 bis 3 Millionen Euro an Cash auf. Und wir sind meistens eher bei den jüngeren Startups dabei, wo wir sagen, du brauchst noch keine 3 Millionen aufnehmen, weil es macht gar keinen Sinn. Wenn du jetzt so viel Geld hast, dann fängst du an, alle Projekte gleichzeitig anzugehen. Das ist ein Punkt, den wir häufig sehen, dass du einfach eine zu große Runde direkt raised und sagst, jetzt ich möchte bitte noch 3 neue Produkte ausbringen, dann möchte ich noch diese ganzen Channels alle parallel angehen und ich bin zweimal ein Gründerteam. Das ist dann natürlich schwierig. Und darum sagen wir, wir wollen am Anfang sein, wir investieren meistens so, ich würde sagen, 80.000 bis 150.000, je nach den einzelnen Commercials von den jeweiligen Deals. Und dann gehen wir eben in die Companies rein, gucken uns das an mit den Gründern zusammen, gucken uns deren Planung an, was genau haben die vor, wo sehen die ihr Produkt, was ist der Markt für das Produkt, auch was sind so die attraktiven Channels und entwickeln das mit dem weiter. Und dann kann man ja immer noch den Gedanken haben, so wann brauchen wir nochmal die nächste Runde, um zu sagen, jetzt wollen wir richtig groß den TV angehen beispielsweise. Also das wäre dann so ein Gedanke. Oder wann wollen wir groß in Retail gehen? Wenn wir in Retail gehen, brauchen wir wahrscheinlich irgendwann nochmal für die Warenfinanzierung so nochmal ein bisschen Cash, weil wenn du plötzlich in 2000 Stores bei DM gelistet bist, dann ist das natürlich nochmal ein kleiner anderer Bedarf, als wenn du langsam über Performance-Marketing wächst.
Jetzt ist es ja schon so, dass ihr auch in Freundschaft für andere, für ein anderes Unternehmen irgendwie so, jetzt nicht zusammenarbeitet, aber irgendwie, dass ihr da auf jeden Fall Touchpoint habt zu Start Now. Das ist so ein bisschen das Unternehmen von Judith Williams. Wie würdest du es vielleicht selber beschreiben? Was ist das? Was macht ihr da? Ist ja irgendwie, glaube ich, als Außenstehender irgendwie recht spannend zu sehen, dass dann irgendwie auch VCs untereinander irgendwie zusammenarbeiten können in gewissen Aspekten. Was können wir dazu sagen?
Genau, wir haben es ja auf der Website als strategische Partnerschaft betitelt. Ja. Das Ganze resultiert daher, dass Marc und Judith, oder Good Brands und Start Now, zusammen an der Bitterliebe investiert waren und sich darüber eben kennengelernt haben. War ja auch ein großer Höhle der Löwen-Deal und wir waren eben vorher schon dabei. Da haben die sich kennengelernt, gut verstanden. Investmentstrategie ist irgendwie ähnlich, so das passt, dass du auf Love Brands setzt, die halt so ein geiles Produkt haben, dass das wirklich was kann und was auch denn vernünftig vermarktbar ist und hat eben da gepasst. Da sind wir in den Austausch gegangen und sind eben freundschaftlich verbunden und arbeiten da auf der Ebene denn zusammen, dass wir uns eben austauschen. Und eben auch die ein oder andere gemeinsame Investments, die ein oder andere gemeinsame Beteiligung haben, die eben außerhalb der Höhle der Löwen liegt.
Es ist, glaube ich, auch, wie wichtig ist bei solchen Themen vielleicht auch dann einfach allgemein wieder so das Thema Netzwerk. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie auch bei sowas ist irgendwie Netzwerk irgendwie einfach alles.
Also ich kann es dir grundsätzlich sagen, Netzwerk ist mit das A und O. Ich glaube, die besten Deals, die wir so kriegen, die kommen über unsere Gründer, über unsere geexiteten Gründer und über das enge Netzwerk, was wir quasi als Mitarbeiter von Good Brands pflegen.
Was war deiner Meinung nach der beste Deal oder welchen Deal findest du? Man wird irgendwo doch wahrscheinlich auch so persönliche Präferenzen haben zu irgendwas. So, was ist so, was findest du, was war so vielleicht?
Da setzt mich natürlich jetzt ziemlich auf den Punkt. Ich muss sagen, also jetzt so aus der Historie gesehen.
Also ich habe einen Lieblingskunden.
Du hast einen Lieblingskunden?
Klar.
Und das sagst du öffentlich?
Ja, geht schon.
Also nein, ich muss sagen, also ich arbeite sehr gern mit B-Drop, mit Florian und B zusammen. Das ist ein klasse Team, die sind echt gut drauf. Und da ist die Zusammenarbeit einfach genial, weil ich weiß ganz genau, die beide tun alles für die Company. Und wenn ich sehe, Gründer sind hoch motiviert, denn setze ich mich auch gerne mit denen zusammen und stecke auch mein Engagement in die Company rein. Aber genauso gerne arbeite ich auch mit Julian von Melo Noir zusammen oder auch mit United Screens. Also das, du kannst es gar nicht so sagen, was dein Lieblingscase. Deshalb, ich glaube, wichtig ist vor allem dabei, dass du mit den Leuten zusammenarbeitest, wo du sagst, die sind gut und da setze ich mal Erfolg rein, aber den anderen auch die Möglichkeit gibst, trotzdem die Zeit zur Verfügung zu stellen. Weil ich würde jetzt nicht sagen, wenn jetzt irgendeine Company, die, keine Ahnung, von denen habe ich 2-3 Monate nichts gehört, die sind in der Versenkung verschwunden und dann melden die sich, ich habe hier ein Riesenproblem. Sag ich nicht, ja, sorry, du meldest dich nicht bei mir, denn den kriegst du jetzt auch keine Rückmeldung von mir. Ja. Das ist nicht die Art, wie wir arbeiten. Mhm. Sondern da bin ich dann auch hinterher, dass ich sage, ja, okay, komm. Lass uns das Problem angehen, lass uns gucken, wie kriegen wir das gelöst? Wie kriegen wir da jetzt, kommen wir da jetzt in sauberes Fahrwasser?
Aber der erfolgreichste monetäre Case wird dann wahrscheinlich irgendwie sozusagen in den letzten Jahren auf jeden Fall Bitterliebe gewesen sein?
Ja.
Ja, okay.
Ich habe nochmal eine andere Frage, die ich wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Punkt setze, deswegen mal gucken, ob wir die drin lassen können. Wenn du hast eben gesagt, ihr investiert so Ticketgrößen 80.000 bis 150.000, ist das dann auch quasi dein eigenes Geld teilweise zumindest oder ist das immer nur das Geld der Good Brands quasi? Wie ist das sozusagen aufgeteilt? Also bist du auch mit deinem eigenen Geld sozusagen dann in den Case investiert?
Auch investiert, so mit deinem eigenen Capital, ja. So ein bisschen, also mit deinem eigenen Equity.
Also ich bin hochmotiviert auf dem Erfolg der Company, immer dahinter, aber ich bin jetzt noch nicht selber investiert in die einzelnen Cases.
Ja, okay.
Wie kann man sich das allgemein vorstellen? Irgendwie habe ich so ein bisschen das, also die Frage ist natürlich irgendwie immer, wie verdient so ein Vehikel überhaupt sein Geld? Also am Ende ist es, muss man ja auch einfach ganz ehrlich sein, ihr macht das ja jetzt auch nicht aus Lust und Liebe und weil alle irgendwie, es hört sich immer so nett an, nein, aber sozusagen, also der langfristige Ziel ist ja eben sozusagen dann irgendwie auch noch sozusagen Geld zu verdienen. Was ist so, wie kann man sich das vorstellen? Wie seht ihr Gewinn von der Good Brands an sich? Wie verdient ihr vielleicht erst richtig Geld?
Also das Ganze ist ja sowieso ein Long Game. Du spielst jetzt, glaube ich, ob du jetzt dir ein VC anguckst oder ein Private Equity Unternehmen, du spielst nie auf 1-2 Jahre, sondern der Gedankenhorizont für eine Company, würde ich sagen, ist schon immer so 3-5 Jahre. Und wenn du dir jetzt die Fonds anguckst, die wirklich konsequent aufgesetzt werden, die investieren, die haben generell so einen 10-Jahres-Zyklus, in dem sie denken. Und du hast dann immer eine gewisse Zeit normalerweise, in dem du sagst, jetzt investiere ich, und eine gewisse Zeit, in der du sagst, jetzt divestiere ich, wo ich eben meine ganze Beteiligung abstoße und versuche dann eben mein Geld wieder reinzukriegen. Bei uns läuft es eben so, dass wir regelmäßig investieren und dementsprechend auch regelmäßig einen Exit machen und da eben so eine rollierende Geschichte aufbauen. Und du hast dann immer ein Investment, beispielsweise jetzt mit Plan für die Zahlen 100.000 Euro. Und du hast overall eine gewisse Performance. Ich sagte vorhin schon Power Law. Du hast eine Company, die mit dem 10-fachen returnt, eine Company, die returnt mit dem 8-fachen und dann vielleicht 2-3, die mit dem 3-4-fachen return und letztendlich...
Aber das ist ja auch schon stark.
Das ist schon stark, aber dann schreibst du auch den Rest vom Portfolio quasi ab.
Aber sozusagen der Hebel, den du da gerade genannt hast, der ist ja schon stark, also der ist ja schon recht groß, ne? Also wenn man sich überlegt, genau, so okay, ja, alles klar, ihr geht dann irgendwie mit Tickets, weiß ich nicht, mit 150, sagen wir, High-Tickets 150.000 rein und dann irgendwie nach 6 Jahren habt ihr sozusagen auf die Rendite auf euer reingestecktes Kapital irgendwie von 8 oder 9, das ist ja schon, das ist, also wenn man sich leisten kann, dieses Long Range zu machen, das ist ja schon wirklich viel Geld.
Genau, und dann overall kommst du halt auf eine so durchschnittliche Zahl von, lass es mal 3-4 sein.
Krass.
Das ist denn so der würde ich sagen, branchenübliche Durchschnitt. Und das ist eben beim Venture Capital der Punkt, du hast einfach die größte Varianz auf die möglichen Renditen, aber eben auch das größte Risiko bei dem Ganzen, weil es eben Investments eigentlich in die Gründer sind. Du suchst dir geile Typen, geile Mädels, wo du sagst, die rocken das. Die haben eine Idee, die brennen dafür und da investieren wir jetzt rein, weil die wahrscheinlich das ganze Thema einfach nach vorne pushen.
Wie sieht denn das aus? Also das hat sich jetzt alles so perfekt angehört, aber es wird ja wahrscheinlich auch irgendwie so Beteiligungen geben, die gar nicht funktionieren, oder?
Ja, genau.
Also, oder wo dann irgendwie der ROI dann irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall unter 1 ist beispielsweise.
Ja, genau. Das sind dann die Fälle, wo du letztendlich sagst, ey, keine Ahnung, der Markt ist nicht reif für das Produkt. Vielleicht ist es das Produkt auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Gibt ja immer 20.000 Dinge, die irgendwie das sein können. Wenn du alles nacheinander ausprobiert hast und merkst, irgendwie wir kommen hier immer noch nicht von 50.000 Euro Umsatz im Monat weg, dann kannst du auch gemeinsam überlegen, so, können wir das noch verkaufen? Hat es jetzt gerade einen Sinn? Dann sprichst du offen mit den Gründern. Ich glaube, das Wichtigste bei dem ganzen Prozess ist immer der offene Austausch. Weil wenn du dich offen mit deinen Gründern austauscht und du einfach gemeinsam merkst, so, ey, wir haben jetzt wirklich alles probiert, hier geht's nicht weiter, dann findest du auch dafür einen Weg. Und wenn du anfängst irgendwie, dass Dinge nicht funktionieren und du dann versuchst, das irgendwie gerade zu biegen, weiß ich nicht, das sind, glaube ich, den eher quasi die Nicht-Returner.
Mhm.
Aber wenn du offenen Austausch machst, dann irgendwie kommst du immer dabei raus, dass du trotzdem was für dein Geld quasi wiederkriegst, wenn du es jetzt mal darauf beziehen möchtest.
Finde ich voll spannend, voll die viele Gedankenspiele, die man da irgendwie ziehen kann, weil irgendwie so ist ja jetzt dann irgendwie ganz anders wie jetzt irgendwie aus einer Private Equity Sicht, wo du halt irgendwie einfach die ganze Zeit hältst und dann guckst eher, wie hoch ist die Umsatzrendite oder sowas. Ihr guckt irgendwie eher so auf den Firmenwert. Ich finde das irgendwie einfach.
Ja, wir gucken vor allem auf die Gründer. Das ist tatsächlich für Gründer und klar. Traction, dass das da wirklich, wirklich auch.
Okay, aber du kannst jetzt am Ende einen netten Gründer haben und der ist vielleicht ein super Typ, aber wenn am Ende die Company nicht, ihr steigt bei über 2 Millionen Euro Umsatz ein oder so und die Company ist dann nach 7 Jahren bei 2,5, dann kann der Gründer wahrscheinlich persönlich ein cooler Typ sein, aber dann ist es, also.
Nee, genau, aber.
Der Hebel nur der Gründer ist sozusagen, ist ja auch einfach ein Ergebnissport.
Das ist ein schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, weil das ist wäre deine Company, die hat einen Gründer. Der so scheint, als wäre er besonders gut. Du hast Traction, 2 Millionen Euro Umsatz ist jetzt ja auch nicht nichts. Also ja. da wird irgendwas dahinter sein und dann gibt es immer irgendeinen Grund, warum dieser Sprung auf die 10 Millionen, 15 Millionen nicht geklappt hat. Da findest du viele Ausreden, du findest aber auch viel Wahrheit dabei. Da denn so inzwischen zu gucken, was ist wirklich der Kern von dem Ganzen? Und hat das jetzt nicht funktioniert, weil es schlecht executed wurde? Oder hat es nicht funktioniert, weil der Markt einfach nicht dafür da ist? Und wenn du den ersten Fall hast, dann sind wir auch die Letzten, die sagen, wir glauben nicht an den Case. Also wenn wir wirklich an den Case glauben, dann laufen wir auch noch 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr mit dem Case mit und suchen nach irgendwelchen Möglichkeiten. Gibt es andere Leute, die du brauchst? Gibt es andere Märkte, die du brauchst? Gibt es Möglichkeiten? Wir gehen unser komplettes Netzwerk an. Versuchen irgendwo noch irgendwas rauszukitzeln, was denn dahinter ist, weil wir ja auch für das Thema brennen.
Finde ich stark.
Fragen wir die anders, gab es schon mal so den Case, dass du eigentlich von der Person, ne, ihr habt gesagt, ihr guckt viel auf den Gründer, von der er überzeugt warst und dann nach so 2-3 Monaten gemerkt hast, ey, der ist es doch irgendwie gar nicht, wir haben da ein großes Problem. Also wie läuft vielleicht das Screening von der Person oder sowas dann noch ab, wenn ihr sagt, okay, wir investieren jetzt in den rein?
Also grundsätzlich setzen wir nicht immer auf Einzelmeinung. Das hat jetzt bei einer Person oder auch bei einem Company läuft es immer eigentlich ähnlich ab. Mhm. Einer guckt sich eine Person oder eine Company an. Wir sprechen mit den Gründern, sprechen mit den Bewerbern, gucken, okay, was genau macht den jetzt aus? Warum ist er irgendwie cool? Warum passt das? Und von da gehen wir dann nochmal in so einen gemeinsamen Austausch. Einmal eben intern einmal austauschen, so was sind jetzt die Top-Key-Punkte, also nochmal eine zweite Meinung rausholen. Ist auch bei uns der schöne Fall, dass wir im Team so in, ich will nicht sagen zwei Lager gespalten sind, aber doch schon immer zweimal die gleiche Meinung und zweimal eben die komplett konträre Meinung haben, dass wir uns sehr, sehr gut austauschen können und der eine kann das roasten, was der andere total genial findet. Mhm. Es hilft dabei, nochmal so eine zweite Meinung zu machen. Und dann setzen wir uns eben im Tag-Team nochmal mit dem Bewerber auseinander und gucken, okay, das sehen wir, sprechen gemeinsam über die Planung, sprechen über die Zahlen, lassen auch gerade in so einem Fall, wo wir noch nach einem neuen Gründer für ein Thema suchen, was irgendwie existiert oder nach einem neuen CEO suchen, da ist es wichtig, dass der Bewerber auch quasi sich das als Inhalt für sich annimmt. Weil es bringt ja nichts, wenn wir besonders heiß auf den Case sind und jemand anderes so sagt, ja, oh, ist doch ganz schön, kann man sich ja mal angucken. Das sind nicht die Leute, die müssen schnell da Ownership übernehmen und für die Sachen brennen. Und dann letztendlich ist es eine Frage, du kannst nur so viel Erkenntnisgewinn haben, du könntest jetzt natürlich noch hinten dran irgendwie Persönlichkeitstest machen und dies und das und jenes, das Lehrbuch gibt ja vieles vor.
Ja.
Aber letztendlich musst du dann sehen, ob die Person PS auf die Straße bringt. Und ich würde sagen, man sollte sich generell in einem Einstellungsprozess die Zeit nehmen, dass man so ein bisschen durchguckt, okay, ist das jetzt wirklich eine coole Person? Wenn die Person wirklich cool ist, dann auch die Entscheidung treffen, den Sprung wagen quasi. Okay, wir machen das jetzt. Aber wenn es nicht funktioniert, weil es wirklich massive Probleme gibt, dann muss man auch schnell die Reißleine ziehen können. Auf der anderen Seite, wenn man, glaube ich, so vorgeht und sich die Zeit lässt und sorgfältig auswählt, beim Bewerbungsprozess, dann kriegt man auch geile Leute in die Company. Und ob es jetzt für eine Head-Off-Stelle ist, ob es jetzt ein CEO ist, ob es, keine Ahnung, sonst was ist, kriegst du, glaube ich, Leute, die einfach zusammenpassen.
Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Case. Ich habe meine Frage vergessen. Perfekt.
Ich bin happy.
Gib mir eine Sekunde. worauf wollte ich hinaus? Fuck. Naja. Sollen wir erstmal zum zweiten Teil übergehen? Vielleicht kommt meine Frage nochmal wieder. Ja. Dann kommen wir zu einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Mhm. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich muss sagen, ich habe da länger drüber nachgedacht.
Du hast die Frage doch gerade zum ersten Mal.
Finde ich, nee, ist ja eine Frage, die kommt häufiger. So, und über sowas habe ich schon länger nachgedacht, weil auf der einen Seite kannst du natürlich schon Standardpersonen nennen. Aber ich muss sagen, ich finde zum Beispiel das so ultra spannend, mich mit Erik Ries auszutauschen. Das ist der Autor vom Lean Startup Buch.
Stimmt.
Und ich habe auch mal eine Vorlesung gehalten zu dem Thema und finde es unglaublich spannend, was so der ganze Ansatz dahinter ist. Und ich würde einfach das, was man schon gelesen hat, was man vielleicht schon gelehrt hat, dann auch nochmal quasi aus der Sicht von der Person hören, die es auch geschrieben hat.
Das ist so wie im Deutschunterricht, wenn die Lehrerin sagt, ja, aber der hat das auch so gedeutet oder es ist so zu deuten. Ja. Und so, ja, weiß ich nicht, wer soll mir das sagen nachher, ne? Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Case.
Habe ich eine schöne Geschichte zu. Genau das hatten wir damals gehabt. Wir haben im Abitur so ein Buch gehabt.
Ja.
Das mussten wir lesen, haben es natürlich überanalysiert, alles rausgelesen. Und letztendlich haben wir uns mit dem Autor unterhalten, der ist zu uns gekommen, haben wir so ein bisschen vorgelesen, haben wir ihm alle Hypothesen, die wir gestellt haben, alle vorgestellt. Ja, ich habe nur ein cooles Buch geschrieben, ich habe einfach nur geschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist.
Genauso stelle ich mir das auch immer vor, aber ja.
Aber hat Erik Ries nicht auch dieses Tools of Titan geschrieben, weißt du das völlig? Tools of Titans oder sowas?
Mit den Produktivitätstipps.
Ja, genau, ja. Ja, das glaube ich auch von ihm. Ich habe beides gelesen und das ist mir auch auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und ich fand irgendwie so die Varianz so der Bücher voll lustig, weil das eine ist irgendwie so irgendwie Taktgeber für so einen krassen Management-Ansatz irgendwie geworden und irgendwie so vor allem so in dieser Startup-junge Gründerwelt halt total irgendwie in der Praktik. Auf der anderen Seite hat er auch irgendwie einfach so eine Zusammenfassung von irgendwie so 300 Leuten, wie so deren Tagesform ist und was denen so am wichtigsten ist. Das fand ich so voll die spannende Varianz auch so als aus dem Schreiben an sich.
Ja, ich glaube aber, das gehört immer mit dazu, weil du versuchst ja irgendwie Wissen zusammenzufassen. Und gerade wenn du so irgendwie neue Ansätze generierst, dann musst du ja erstmal irgendwie die Grundlage dafür schaffen. Also vielleicht sehen wir von ihm auch nochmal ein Buch dazu. Das ist jetzt, wie du Perform- oder hier Produktivitätshacks quasi auf den Punkt bringst.
Ja, schon mal. Spannend. Finde ich einen guten Call.
Mir ist meine Frage wieder eingefallen.
Sehr gut.
Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, dass ihr auf jeden Fall das Gründer-Screening und sowas macht, aber gab es einen Case, dass du ein bisschen vielleicht davon erzählen kannst, wenn es den gab sozusagen, wo ihr gemerkt habt oder gedacht habt, ey, der Gründer ist eigentlich ganz cool, das Produkt kann auch durch die Decke gehen und nachher hat es gar nicht funktioniert?
Jetzt gerade ist es tatsächlich schwierig, da so den Case zu finden, wo das so ist, aber ich kann es vielleicht an einem Beispiel machen, wo wir gesagt haben, wir suchen uns einen Director Operations. Und es hat letztendlich wirklich gut gepasst eigentlich. Also wir haben mehrere Steps durchgemacht. Wir haben uns den Bewerber angeguckt. Wir haben wirklich geguckt, was hat er für einen Hintergrund, was hat er gemacht, was sind das für Companies. Wir haben mit ihm im Detail gesprochen. Das war dann ein Bewerbungsprozess, den ich mit dem Gründer zusammen aufgesetzt habe. Dass wir am Anfang einmal mit dem Gründer sprechen, mit dem Bewerber sprechen, der Gründer und ich. Dann kommt noch eine Arbeitsprobe. Wir gucken, kann er auch wirklich, das war jetzt Direct Operations, ist ja eine sehr Excel-lastige Geschichte. So, wie viele Produkte brauchen wir? Was bedeutet das für die Liquidität und so weiter und so fort? Haben ihm eine Arbeitsprobe mitgegeben, haben uns die Arbeitsprobe gemeinsam angeguckt, mit ihm ein Review auf die Arbeitsprobe gemacht. Top-Ergebnis, also ist was Gutes bei rausgekommen. Dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Der Gründer hat alleine mit ihm gesprochen. Wir haben den Bewerber im Team sprechen lassen. Alleine, ohne den Gründer. Das finde ich übrigens eine ganz wichtige Sache im Bewerberprozess, wenn du schon ein Team hast, irgendwie 4 Leute oder so, dass du die Bewerber mal mit dem Team alleine lässt, wenn du deinem Team vertraust, aber das solltest du ja grundsätzlich. Und dir da mal das Feedback vom Team einholst, weil du noch eine ganz andere Ansicht kriegst, die du A, als Investor nicht hast, B, als Gründer nicht hast, sondern wirklich so dieses, wie tickt die Person eigentlich so? Wir haben analysiert, wie schreibt die Person, also der Bewerber, E-Mails mit uns. Waren die kurzen WhatsApp-Nachfragen zur Arbeitsprobe beim Gründer, haben uns alles zusammen angeguckt und dann sind wir noch zusammen mit Marc, bin ich dann nach Frankfurt gefahren, haben uns bei der Company hingesetzt, sind zum Essen, haben erstmal den Bewerber, ich glaube nochmal 1,5 Stunden, haben wir nochmal gesprochen und sind danach nochmal schön zusammen essen gewesen für eigentlich abendfüllend. Und dann haben wir letztendlich gesagt, eigentlich ist das jemand, der gepasst hat. Da waren wir echt zufrieden. Und dann ist es abgesprungen aus einem ganz einfachen Grund. Die Distanz war zu weit. Er wollte mit seiner Freundin woanders hinziehen und war nicht in der Nähe. dann ist er uns abgesprungen.
Ja.
Und da bin ich jetzt ein bisschen von deiner Frage abgewichen, aber vielleicht kann man trotzdem noch so die Differenz dazu ziehen. Wir haben alles getan, was wir konnten. Auch benefits-wise haben wir natürlich viel, viel möglich gemacht, um ihn nochmal zu uns herzulocken, zu sagen, so, ey, komm, du bist nur 2 Tage in Frankfurt und den Rest machst Homeoffice. Mhm. Oder kommst immer nur mal 1 Tag rein. 1 Tag pendeln ist ja nicht ganz so schlimm. Oder nimm deine Freundin halt dir mal mit, oder Verlobte, nimm sie mal mit. Aber letztendlich war der Fit nicht da und wir hatten gedacht, also für ihn war der Fit nicht da, für uns wäre es gut gewesen. Jetzt haben wir die Stelle anderweitig besetzt, hat uns länger gekostet, wir haben echt viel Zeit noch rein investiert, um da einen guten Bewerber zu finden. Und haben jetzt eine Top-Bewerberin, halt dann leider 3 Monate später, die dann irgendwie nochmal 2 Monate später anfängt, weil du hast ja immer so diese Schnitte. Aber du kannst voll überzeugt sein und trotzdem passt es vielleicht manchmal nicht. Und das ist im Recruiting-Prozess so, das ist im Investment-Prozess so. Da kann es auch sein, du guckst dir eine Company an und kurz vor knapp stellst du halt doch einfach fest, so das ist jetzt nicht der Punkt, da musst du abbrechen. Wenn du ein Investment machst und wenn du jemanden einstellst, dann musst du erstmal eigentlich voll durchziehen. Also dann gibt es eigentlich gar nicht dieses, jetzt sofort brechen wir ab, sondern dann steckst du erstmal die volle Energie da rein, dass du die Company oder die Person erfolgreich kriegst.
Jetzt bist du so ein, bei uns im Podcast zumindest die erste Person, mit der wir auch so ein bisschen über dieses ganze Thema investieren in Startups und in D2C-Brands und so weiter sprechen können. Kannst du vielleicht generell so einen kleinen Überblick geben, ab wann es Sinn macht, einen VC oder ein Investment zu machen, einen VC hinzuzunehmen oder vielleicht auch einen Angel-Invest zu machen? Mhm. Ab wann ist das quasi deiner Meinung nach für Firmen, für Startups interessant? Welche Größe braucht man? Welche KPIs sind vielleicht wichtig?
Also es gibt ja verschiedene Leute, die auch da denn verschiedene Tranchen quasi anbieten. Mhm. Wenn du jetzt guckst, so ein großer VC, der sagt, ich investiere ab 1 Million Ask, also ab 1 Million geraisedes Capital, da macht es wahrscheinlich für viele erst Sinn, wenn sie wirklich gute Umsätze haben, so ich würde sagen im mittleren Millionenbereich, damit du noch sagst, ey, jetzt bin ich auch groß genug, dass es relevant ist, dass ich überhaupt angeguckt werde. Vielleicht von vorne angefangen, wenn du ein Gründer bist, der gerade so das Produkt rausgebracht hat, gerade anfängt und du sagst, ich kann mir jetzt die Produktion nicht leisten, dann sind so Business Angels ja die Klassiker. Mhm. Da musst du häufig aufpassen, dass du dann nicht irgendwie sagst, ich hole mir jetzt 10 Business Angels, jeder gibt mir 20.000 und dann habe ich irgendwie meine 200.000 zusammen. Weil auch wir Venture Capitalisten gucken immer viel auf den Cap Table. Das ist immer relevant, weil wenn du mit 12 Personen am Tisch sitzt und irgendwie gemeinsam eine Entscheidung treffen musst, das dauert kennt, glaube ich, jeder, dauert es länger, als wenn du zu zweit, zu dritt am Tisch sitzt. Und da brauchst du am besten eigentlich einen Angel, der zu dir passt. Das ist auch ein Persönlichkeitsding. Angel sind ja grundsätzlich Leute, die so vermögende Personen, die an eine Idee glauben, an eine Sache glauben. Wenn du denn noch einen Schritt weiter gehst, kommen vielleicht noch so zwischendrin so diese klassischen Sweat for Equity Produkte, wo du sagst, ich habe eine Agentur, ich habe einen Produzenten, die geben mir günstige Konditionen, die kommen kostenlos bei denen rein und dafür gebe ich denen meine Anteile ab. Das ist dann so angesiedelt immer noch ein Punkt, wo man manchmal immer ein bisschen aufpassen muss, was kriege ich da wirklich für Mehrwert raus.
Ja.
Und dann wäre so der Punkt, wo ich sage, da kommen wir dann, wo du schon Traction hast, also wir gucken meistens so, dass die Startups so entweder einen sehr rapiden Growth Case gerade haben, also so in dem einen Monat 5.000, dann 10.000, dann 20.000, dann 40.000 Euro Umsatz oder eben so eine schöne steile Kurve im Revenue Growth, dass wir sagen, ey, wenn wir den jetzt da die 100.000 hinlegen, dann benutzen wir das für Performance-Marketing und sind quasi in 6 Monaten bei 150.000 Euro Umsatz.
Ja.
Das wäre der Punkt, wo wir reinkommen, weil wir da auch eben unsere Zeit mit rein investieren. Ist jetzt wieder die Differenz und da möchte ich auch gerne die Abgrenzung treffen zu Leuten, die sagen, ey, wir geben jetzt hier nur, gib uns mal Anteile, wir helfen euch, wir unterstützen euch. Da sagen wir halt einfach so, ey, wenn du jetzt ein Startup bist, du willst wissen, wie arbeiten wir wirklich mit unseren Startups zusammen? Ich habe es jetzt ja vielleicht schon im Podcast ein bisschen durchklingen lassen, wie wir zusammenarbeiten. Aber ey, sprich doch einfach mal mit unseren Beteiligungen. Such dir irgendeinen aus der Liste aus, ich gebe dir die Nummer, ich vernetze euch und dann ruft die an. Ja. Schreib mit denen.
Kannst du auch mal immer rausfinden.
Find doch mal raus, genau. Ja. Was denken die über mich? So, wir sind da immer offen und ehrlich und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du jemanden findest, mit dem du auf so einer Wellenlänge offen und ehrlich transparent kommunizieren kannst. Weil wenn du das nicht als Grundlage von dem Ganzen hast, wenn du jemanden dir suchst als Investor, wo du das Gefühl hast, du musst dem was verheimlichen, du musst was verstecken, du musst dich selbst optimieren, besser darstellen, dann kommst du nie wirklich an diesen Kern, wir arbeiten an einem Problem und lösen das und machen die Company erfolgreich. Und da musst du auch vielleicht grundsätzlich diese Grundeinstellung mitbringen. Ich hole mir einen Partner mit ins Boot. Ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten. Das muss vielleicht am Anfang schon die Grundeinstellung sein. Wenn du sagst, ich muss Geld aufnehmen, weil ich Geld aufnehmen muss, dann ist da immer so dieser fade Beigeschmack vielleicht dabei. Und wenn du sagst, ich nehme jetzt Geld auf.
Zeigt ja auch eher von so einem nicht ganz gesunden Konstrukt.
Vielleicht, ja. Und wenn du jetzt sagst, ich nehme Geld auf, weil ich einen geilen Partner habe und ich weiß, wenn ich mir diesen Partner reinhole, der wachse ich doppelt, dreimal so schnell. Das ist dann quasi das gesunde Mindset, in Anführungsstrichen, wo du sagst, da kann auch eine erfolgreiche Company aus so einem Investment Case draus werden.
Wie, fragen wir mal anders, wie ist das dann, wenn wir jetzt mal so 2024 betrachten, werdet ihr noch viele Investments machen? Gibt es irgendwie von deiner Seite aus eine Einschätzung sozusagen zu dem Markt, wo du sagst, okay, ist jetzt vielleicht etwas ruhiger geworden im Vergleich zu den Jahren 2021, 2022, die ja alle von allen sozusagen hoch gelobt wurden? Was sind so deine Gedanken dann vielleicht auch zum letzten Jahr? Kannst du da so einen kleinen Überblick geben?
Ich glaube, jeder, der die Medien gelesen hat, der hat gesehen, letztes Jahr war ein Investmentjahr für die VCs, das nicht so begeisternd war. Das war einfach, dass so eine kleine Marktkorrektur vorgenommen werden musste. Und ich glaube, wir starten jetzt auch doch recht stark wieder ins Jahr. Ich glaube, das werden noch einige Insolvenzen kommen. Das wird ein Punkt sein. Aber bedeutet letztendlich auch, dass da den Gründer vielleicht auch wieder freigesetzt werden, die ja trotzdem noch gute Ideen haben im Kopf. So. Die irgendwie noch gute Ansätze haben. Und dann werden auch neue Startup-Ideen rauskommen.
Ja.
Ich glaube, es wird jetzt alles wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Overall. Und wir insbesondere wollen auch mehr Investments machen. Das heißt, wir motivieren auch unsere Gründer gerade, so ey, wenn du irgendwie E-Commerce-Founder kennst, die D2C-Startups, die in unserem Sektor unterwegs sind, also klassisch eben Functional, Kosmetik und Nutrition, aber auch drumherum in einem Bereich, wo wir gut mit unserem Know-how unterstützen können, schick die zu uns. Sag denen, die sollen uns das Pitch-Check schicken. Lass uns da in Austausch gehen. Weil ich glaube, der Bereich hat noch viel vor sich.
Und auf welche Kennzahlen guckt ihr dann? Also wenn ihr so ein Pitch-Deck seht, ist es dann irgendwie, wie gesagt, wie du es gerade schon gesagt hast, so Umsatz, der dann month to month um 100% steigt? Oder sind es dann irgendwie ein EBIT? Oder welche Kennzahlen guckt man sich an? Keine Ahnung, Cost of Acquisition werdet ihr sicherlich auch mal irgendwie...
Ich glaube, in dem Zusammenhang wäre auch voll interessant, ob es gibt irgendwie so Knockout-Kennzahlen, wo du sagst, so, oh, keine Ahnung, Profitabilität aktuell unter 15% oder sowas, die sind raus. Also
wir gucken uns natürlich nicht so stark das EBIT an. Wir gucken schon drauf, ist die Company schon profitabel, aber meistens hast du es ja, dass junge Startups eher nicht profitabel sind.
Schwieriger, ja.
Aber wir gucken natürlich drauf, wie setzen sich überhaupt deren ganzer Deckungsbeitrag zusammen. Das heißt, A, Materialkosten, das ist, glaube ich, so... Das Hauptthema, in dem kann ich überhaupt erfolgreich meine Produkte rausbringen. Weil wenn du einfach so hohe Materialkosten hast, dann wirst du niemals Geld verdienen an deinem Produkt. Das ist leider so. Marketingkosten ist der nächste wichtige Punkt. Gerade im E-Commerce ist das halt einfach, es ist der größte Kostenblock, da muss man einen Blick drauf werfen. Wie du eben schon sagtest, der Umsatzwachstum, das sind so die Kennzahlen, wo man viel drauf guckt. Und ich glaube, der Channel-Split hinter den Marketing Ausgaben ist wichtig, weil du siehst daran, wie wird getestet, welche Kanäle werden angetestet, was ist auch so das Segment, was gut funktioniert bei denen, weil du ja schon eine gewisse Trennung in der Zielkundengruppe hast.
Ja. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie 100% dann Facebook-Traffic hat, wäre es eine gute Sache oder eher eine schlechte Sache? Oder ist es besser quasi, keine Ahnung, 33% TikTok, 33% Pinterest und 33% Facebook oder Meta zu haben?
Also Ich gehe lieber auf letzteres Beispiel ein. Mhm. Wenn du wirklich komplett gleichmäßig gesplittet bist bei allen und gleichmäßig über den ROAS hast, den wäre ich verwundert, weil das glaube ich nicht. Du wirst irgendwo den besseren ROAS haben. Und dann stelle ich mir nur die Frage, warum investierst du in alle drei Kanäle, wenn du in einem Kanal den besseren ROAS hast? Mhm. Und das wirst du ja irgendwie sehen. Du hast immer deinen Top-Performer und wenn zwei andere Kanäle schlecht daneben performen, und zwar wesentlich schlechter, ist halt wirklich die Frage, entweder kannst du es nicht attribuieren, das liegt dann einfach daran, was hast du für ein Setup, wie guckst du das Ganze an?
Ja.
Oder du sagst einfach Spray and Pray, ich gebe mein ganzes Geld einfach auf alle Kanäle und es kommt schon was dabei rum. Das heißt, zum einen gucken wir uns den Blended ROAS an, weil das einfach, wenn du unterm Strich 2,3 als ROAS hast, dann ist das schon okay. Wenn du aber sagst, so der eine Kanal macht einen ROAS 5 und die anderen beiden Kanäle 0,5, dann gucken wir da schon näher ran und fragen halt, warum, wenn du jetzt 30.000 Euro Marketing Spend hast, warum investierst du 20.000 nicht effizient? Hm.
Heißt das sozusagen auch umgedreht zusammengefasst, wenn du dir jetzt, sagen wir, du baust dir eine Brand zusammen, die du unbedingt im Portfolio haben möchtest und die müsste beispielsweise drei Eigenschaften haben, wäre es dann, so wie ich es rausgehört habe, einen extrem guten Gründer, gute bis gerecht, also gerechtfertigte Material- und Produktkosten und dann sozusagen schon einen bewiesenen Channel, der bis zu einem gewissen Grade auch schon das Unternehmen auf ein gewisses Umsatzniveau gehoben hat? Oder gibt es da noch so, oder gibt es da andere Punkte?
Das hast du eigentlich grundsätzlich schön zusammengefasst. Ein Punkt, den du ausgelassen hast, den du auch nicht so direkt aus irgendwelchen Zahlen rauslesen kannst oder aus dem Lebenslauf vom Gründer, das ist die Marktgröße. Das ist noch immer ein wichtiger Fall. Weil du kannst der geilste Gründer sein. Du kannst das geilste Produkt haben. Fühlt sich genial, keine Ahnung, wenn du jetzt von der Skincare sprichst. Fühlt sich genial an. Aber wenn du halt denn ein Produkt hast, das einen Markt bedient, der vielleicht 100 Millionen groß ist maximal, dann wirst du da nie wirklich groß werden. Das funktioniert einfach nicht. Da ist die Frage, ja klar, du kannst noch eine neue Brand nebenbei bauen. Und du kannst irgendwie noch Produktsortiment über x Ecken erweitern, aber das muss ja auch alles zusammenpassen. Und wir sagen immer, du kannst, wenn du eine gute Nische gefunden hast, einen guten Markt gefunden hast, kannst mit einem Produkt extrem groß wachsen. Vielleicht brauchst du noch ein zweites und drittes nebenbei, auch weil du im Regal bei DM am besten mit drei Produkten stehst. Aber du kannst extrem wachsen, wenn du wenig Produkte hast und dich fokussierst und deine Komplexität reduzierst.
Das heißt, das sind aber auch dann die Brands, die ihr nachher im Portfolio habt, die quasi ein Top-Liner-Produkt haben, ein, zwei, an die dann noch supporten und der Rest dann sozusagen halt eher dabei ist mäßig oder vielleicht für einen späteren Zeitpunkt ist, aber jetzt gerade sollte der Fokus sozusagen auf den ersten drei Produkten dann liegen.
Das würde ich sagen, ist grundsätzlich der Ansatz. Mhm. Die Realität sieht natürlich immer ein klein bisschen anders aus. Also wenn du jetzt wirklich vom Planbrett weggehst, sagen wir es anders, immer wenn ich einen Plan mache mit irgendeinem Startup, und das passiert ja relativ häufig, dass ich mich mit den Gründern zusammensetze und mal plane, so, ey, was passiert eigentlich die nächsten Monate? Das ist, dass wir da wirklich tief reingehen und mal gucken. Denn ist es trotzdem so, dass wir den Plan haben und in der Realität trotzdem an der einen oder anderen Stelle noch komplett anders entscheiden, solange Topline irgendwie das Ganze noch mit reinpasst. Das heißt, wir setzen uns Ziele, wo wollen wir hinkommen mit dem Umsatz. Ob wir jetzt auf die eine oder andere Weise mit dem Umsatz dahin kommen. Wenn wir merken, okay, so wie wir es in den Plan geschrieben haben, das klappt nicht, weil wir schon nach kurzer Zeit irgendwo an eine kleine Schwierigkeit stoßen, wo wir sagen,
kleines Limit erreichen oder sonstiges.
Das lässt sich dann nicht umgehen, dann suchen wir einen neuen Weg. Aber nur weil es nicht der gleiche Weg ist, wollen wir trotzdem noch zum gleichen Ziel.
Ja.
Das gleiche Ziel ist immer, die Company erfolgreich zu machen.
Und wie guckt ihr euch die Marktgrößen sozusagen an? Bist du das dann, der irgendwie hingeht und danach googelt, wie viele Leute haben Problem X und dann steht da irgendeine Zahl und du rechnest das vom Produktpreis hoch oder sieht das sozusagen aus? Weil das ist ja für Gründer auch immer voll interessant, glaube ich.
Zwei Dinge. Zum einen muss der Gründer mit einer Marktgröße kommen. Ich finde es schwierig, wenn der Gründer sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie groß der Markt ist. Warum machst du das?
Sag du es mir doch.
Warum machst du das dann?
Ja.
Nee, aber der Gründer muss schon seine Idee haben. Der muss sich das irgendwie herleiten und am besten auch die Rechnung irgendwie parat haben, wo kommt's her? Also wenn du jetzt einfach 3 Milliarden als Marktgröße in Deutschland irgendwo dran schreibst und sagst, ja, habe ich bei Statista gefunden, dann steckt da wahrscheinlich nicht so viel Gedanke hinter, außer du bist jetzt irgendwie in so einer Mainstream-Industrie drin. So, und dann ist es wahrscheinlich auch egal, ob du die Marktgröße anguckst, weil dann ist der Markt groß genug. Aber wenn du jetzt wirklich so ein spezielles Produkt hast, was auf ein Need einzahlt, dann musst du es detailliert herrechnen. Die Gründer haben ihre Rechnung. Ich gucke es mir dann natürlich auch an, wenn ich es plausibel finde. Denn checke ich nur einzelne Zahlen dazwischen, macht das wirklich Sinn, was da drin steht? Wenn ich es nicht plausibel finde, rechne ich mir komplett meinen eigenen Markt her, wo ich ihn sehe. Und gehe da auch in Austausch mit den Gründern. Also das ist ja der wichtige Punkt dabei, dass du denn sagst, okay, du hast hier, keine Ahnung, 3 Milliarden angegeben und ich rechne es nach und komme auf 300 Millionen. Warum kommen wir auf so große Unterschiede in den Zahlen? So, und da muss man in Austausch gehen, was sind die unterschiedlichen Annahmen? Und wenn man zu unterschiedliche Annahmen hast, dann passt es vielleicht auch einfach nicht. So, und das ist auch ein guter Punkt, um's festzustellen. Aber wenn man eben sagt, so, ey, ja, nee, was du sagst, das ist schon gut. Okay, das stellst du dir also mit deinem Produkt vor. Da willst du dich hinentwickeln. Das sind die, du kannst ja auch immer Upsell-Produkte haben. Oder du baust einen Lifecycle auf. Zuerst kaufst du das Produkt, dann kaufst du noch das Produkt. Das sind alles Verbrauchsprodukte, es schiebt sich alles so hinterher. Und du baust dir quasi dann den Markt auf. Das ist dann auch nachvollziehbar, was du so eben von außen nicht sehen kannst. Darum ist da der eigene Blick von den Gründern auch immer wichtig.
Gibt es dann auch da so eine Benchmark, wo ihr sagt, ey, wenn das die erwartete Marktgröße unter, du hast eben 100 Millionen schon mal in den Raum geworfen, da drunter liegt, dann können wir es nicht machen? Oder?
Also 100 Millionen ist schon sehr niedrig.
Ja.
Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, so, das gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das TAM-SAM-SOM-Modell. Du hast den Total Addressable Market,
ja,
den Service Able Addressable Market,
ja,
und den Service Able Obtainable Market.
Okay.
Das heißt, du guckst dir diese drei Cluster an. Total Addressable Market ist eigentlich sogar global. So, wie groß ist der globale Markt? Das ist so, wenn ich dann plötzlich L'Oreal bin oder so, dann erreiche ich das roundabout oder habe davon meine 50%, 30%, 40%, whatsoever. Das ist dann so eine Milliardenzahl grob in den Raum geworfen.
Das ist einfach so, ich schaue mir jetzt den Beauty-Markt auf der ganzen Welt an und da komme ich jetzt irgendwie auf.
Ja, aber schon für deinen Fokus.
Okay.
Also das ist schon wichtig dabei, okay, dass du auf deinen Produktfokus guckst. Und dann den Addressable Market, das eben so, ey, ich bin in Deutschland, ich werde wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht wesentlich über Europa hinaus wachsen. Es sei denn, du sagst, ich mache Deutschland, Frankreich und dann ab in die USA, aber es muss ja auch erfolgreich sein.
Ja.
Dann suchst du eben so den Markt zusammen und Service Able Obtainable Markt, das ist, was ich in, ich würde sagen, was ich so in 5 bis 10 Jahren maximal schaffe.
Mhm.
Also schon relativ kurzfristig, auf so einer globalen Perspektive gesehen. Und da sollten schon irgendwie 100 Millionen stehen. Und
okay,
denn eben drüber, so ein Gesamtmarkt muss schon 1 Milliarde sein, damit ein VC-Case irgendwo Sinn macht.
Ja, finde ich spannend. Das heißt, wenn wir die 4 Punkte sozusagen zusammenfassen, fehlt, glaube ich, nur noch eine Benchmark zu dem Thema Produktionskosten bzw. Materialkosten. Habt ihr
also
auch irgendwas?
Oder vielleicht gibt es irgendwie so eine Ratio, wo du sagst, ey, das sozusagen im Prozent als Deckungsbeitrag ist eine gute Quote oder sowas?
Ja, also du musst wahrscheinlich andersrum rausrechnen. So, wenn du halt der Supermarketer bist und du schaffst einen regelmäßigen Blended ROAS von 5,
ja,
oder du hast halt super viel B2B noch mit drin, denn kannst du auch mehr Kosten fürs Material ausgeben. Aber overall solltest du halt wirklich mal jetzt ganz bottomline irgendwann in deiner Rechnung dahin kommen, dass du schon deine 15-20% EBIT-Marge hast.
Ja.
So, und von dahin kannst du es ja wieder hochrechnen, wenn ich 50% Marketingkosten habe, dann darf ich wahrscheinlich nicht mehr als 25% Materialkosten haben, weil ansonsten verdiene ich halt kein Geld mit dem ganzen Businessmodell.
Mhm.
Und dann macht ein VC-Case keinen Sinn. Der macht Sinn, eine geile Gründung zu machen, du zahlst ein geiles Gehalt, du legst vielleicht immer noch 1-2 Euro beiseite, dass du kleine Investments machen kannst.
Ja.
Und dann machst du so dein bootgestrapptes Produkt. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Generell sollte man immer mit dem Bootstrapping-Gedanken rangehen. Wie kann ich jetzt wirklich immer noch profitabel bleiben oder wann bin ich profitabel? Was ist dabei das Ziel? Und nicht sagen, ich muss jetzt 500.000 auf den Kopf hauen, blöd gesagt, um dann groß zu wachsen und dann mache ich mich irgendwie profitabel. Weil wenn du halt keine Materialkosten oder keine Marge auf deinen Produkten hast, durch die Materialkosten, dann kannst du so groß wachsen, wie du willst, dann wirst du auch da nicht irgendwann Geld verdienen, weil du spontan durch einen, keine Ahnung, neuen Produzenten das halbierst. Also da musst du schon krasse Stückzahlen denn Stückzahlen Rabatte haben.
Ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Auflistung, wenn man das nochmal so zusammenfasst. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeine Frage, Moritz?
Nee, ich finde es einfach nur, ich finde den Punkt eigentlich, den du gerade gesagt hast, eigentlich wahrscheinlich so mit am spannendsten, weil das ist so ein bisschen so, ey, verbrenn erstmal dein eigenes Geld so ein bisschen und schau erstmal sozusagen, dass du es von der Pike auf von dir selber heraus zu sagen, profitabel hinbekommst und gesund aufstellst, anstatt zu sagen, so ja, okay, ich verbrenne jetzt erstmal das Geld von irgendjemand anders und dann irgendwann exite ich mich irgendwie raus oder irgendwie, ich verkaufe dem Kollegen jetzt irgendwie in 5 Jahren den Break-Even oder sowas, weil dann ist das und das so, neue Technologie oder sonst irgendwas und Produktionskosten senken sich automatisch oder sowas, irgendwie sowas. Das ist dann halt irgendwie nochmal ein ganz anderer Ansatz und den finde ich dann eigentlich in dem Zusammenhang.
Ich muss dich nur an einer Stelle korrigieren. Es ist richtig, das Geld von anderen zu verbrennen. In so einem VC-Case, wenn du sagst, genau so funktioniert es und deine Metriken am Anfang schon stimmen.
Ja, auf jeden Fall. Du bekommst ja so gesehen ja auch das Geld dann, wenn ihr euch geeinigt habt, dafür, um es auszugeben.
Das ist schon ein relevanter Teil des Prozesses quasi.
Also das stimmt natürlich. Nee, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich war früher ein großer Fan von der Höhle der Löwen, vielleicht der größte in Köln. Ich fand halt das Thema VC und deswegen habe ich mich nach dem Abi und auch nach der Uni halt immer wieder irgendwie beworben und sowas. Ich finde es ein mega spannendes Thema und deswegen hat mir es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also
Was ist denn von euch jetzt vielleicht in 2024 noch zu erwarten? Ich meine, du hast das jetzt schon ein bisschen so angeteasert.
Wir werden auf jeden Fall noch mehr Investments dieses Jahr machen. Mhm.
Habt ihr so eine Hausnummer im Kopf?
Fünf, zehn? Ich stelle mir 4 vor. Okay. Also sind wir mal realistisch. Es muss ja auch irgendwie, die Startups müssen ja da sein. Wenn jetzt spontan aber 10 bei uns anklopfen und die alle cool sind und wir bei allen sagen, das ist jetzt das Investment, dann finden wir sicherlich auch irgendwie eine Lösung dafür. Ich glaube, die Startups müssen dafür da sein, die cool sind. Und dann steht dem Ganzen wenig im Weg. Aber ich würde mir jetzt erstmal so als realistische Zahl 4 vorstellen. Und da setzen wir jetzt den Druck dahinter.
Aber nur Brands?
Ja, Companies. Also D2C-Companies, das ist ja unser Fokus.
Okay. Da wird jetzt keine B2B-Agentur reinkommen, die sich auf D2C spezialisiert hat.
Nee, wäre es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, wir sind schon sehr gut da drin, die ganze Supply Chain im D2C-Bereich abzubilden. Wir kennen die Fulfillment-Dienstleister, die Produzenten, insbesondere eben in diesem Functional Kosmetik- und Nutrition-Bereich. Wir haben eben Möglichkeiten, nochmal an DM ranzutreten und zu gucken, was sind hier die, was sind da vielleicht spannende Wege, wo man zusammenarbeiten kann. Wir haben die Agenturen, die mit unseren Brands schon zusammengearbeitet haben, noch 1-2 andere, wo wir eben wissen, die produzieren Ergebnisse und die können wir da rein vermitteln oder sagen, arbeite doch mit denen zusammen. Immer auf der Basis, dass unsere Portfolio-Companies davon profitieren.
Dann lass uns doch mal zum Abschluss zur zweiten von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das war das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, Ehrlichkeit, Transparenz und Komplexität reduzieren. Das sind die 3 Dinge. Wenn du damit rangehst, dann kommst du mit am weitesten. Und wenn ich noch einen zweiten dazu geben darf, sind die letzten 10%, die du reinsteckst in das Ganze, in dein Startup, in dein Performance-Marketing, in die Produktentwicklung, sind die letzten 10%, die dich erfolgreich machen. Die ersten 90 sind quasi die Pflicht und die letzten 10 sind die Kür.
Was sagst du dann zu so 80-20-Regel?
Ja, das
also Pareto-Prinzip mäßig?
Gebe ich dir grundsätzlich recht. Ist ein Punkt, der dem widerspricht. Ja. Aber nur weil du, also auch da ist es wieder eine Frage der Priorisierung eher. So, du priorisierst nach Pareto, was sind die 20 wichtigsten Prozent, die dir 80% bringen. Mhm. Und auf die 20% gibst du deine 100%, die da reinkommen.
Ja. Finde ich einen coolen Ansatz. Ja, auch gerade Thema transparente Kommunikation, Ehrlichkeit. Lieber einmal sagen, dass man irgendwie Scheiße gebaut hat und das zugeben, als das dann irgendwie verschleiern wollen. Oder
Fehler macht jeder. Ja. Das ist, glaube ich, normal. Und Fehler kann man aber auch wieder beheben.
Ja.
Nur ein Fehler, von dem du nichts weißt, den kannst du auch nicht beheben.
Ja.
Ich finde tatsächlich den Punkt Komplexität verringern, glaube ich, fast am spannendsten. Weil ich glaube, viele Leute, vor allem so im D2C-Space, die denken so, die brauchen jetzt irgendwie schon die 7 perfekt passenden Produkte und sonst irgendwas und so, hey, fokussiere dich vielleicht auf einen Kanal und mach's mit 2 Produkten, aber denkst nicht so hyperkomplex, dass ja, wenn ich das und da jetzt direkt noch umsetze, dann könnte ich den und den noch erreichen, dann kann ich den Ziel wie da irgendwie erhöhen oder sonst irgendwas, sondern einfach so, ey, denkst langsam, denkst ruhig, denkst nüchtern und steigere halt irgendwie die Komplexität des Business halt, auch wenn sozusagen alles steigt.
Ja, du machst halt nicht auf einen Schlag 7 Produkte erfolgreich. Ja. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also.
Ja. Hey, sehr coole Folge, Henrik. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Vielleicht würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Sehr cool. Ja, freut mich und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.